Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Der Talk heute mit einem Mann, der wirklich, wie ich finde, Außergewöhnliches meistert. Mein Gast ist Extremsportler und hat alle Berge, die zu den, was für die Insider, zu den sogenannten Seven Summits gehören, die hat er bestiegen. Die höchsten Berge aller Kontinente also. Und vor einem Jahr hat er endlich den Mount Everest geschafft. Das ist so weit, so schön. Und jetzt kommt der Fakt, der das wirklich Besondere ausmacht an diesem Gast. Er ist Bergsteiger und zwar blind. Herzlich willkommen, Andi Holzer.
Hallo, grüß euch, liebe Gäste.
Diese Faktenkombination, die klingt im ersten Moment tatsächlich, als hätte sich jemand geirrt, was verwechselt an blinder Extremkletterer. Geht doch gar nicht. Wieso ist es denn für Sie auch etwas ganz Besonderes?
Weil es gar nichts Besonderes ist.
Das habe ich gewusst, dass Sie das sagen.
Ich bin auch nicht Extremsportler. Also das Wort extrem habe ich lang schon gestrichen.
Ja.
Extrem ist für mich jemand, der gar nichts macht aus seinen Möglichkeiten. Ich mache das, was mir gegeben ist und versuche, meinen Sinn des Lebens zu erfüllen. Und ich habe das schon begriffen, glaube ich, sich einfach zu bemühen. Ich bemühe mich einfach aus dem, was ich habe, was zu machen.
Nicht zu sehen und auf dem Mount Everest zu klettern. Für mich, und das müssen Sie mir bitte gestatten, ist es wirklich was ganz Besonderes, fast was Wahnsinniges. Wie stolz sind Sie denn auf sich selbst, auf das, was Sie da im letzten Jahr geleistet haben, auf 8848 Meter zu klettern?
Dieser Everest macht mich nicht stolz, sondern dieser Everest macht mich wahnsinnig zufrieden und geerdet. Und ich habe 2017 am 21. Mai diesen Berg über diese Nordroute, die ist natürlich schwieriger und ausgesetzter und einfach gefährlicher, als erster Mensch ja ohne Zuhilfenahme dieses Lichtes bestiegen. Ich kann es mir nicht aussuchen, ich kann kein Licht einschalten. Mhm. Also für mich eigentlich normal.
Ja, was für Sie normal ist, ist für uns spannend. Deswegen sind Sie da und ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ich werde also jetzt auch nicht mehr Extremsportler oder Bergsteiger, sondern der Bergsteiger Andi Holzer ist mein Gast sagen. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
HR1, genau meins.
Andi Holzer ist mein Gast heute im HR1 Talk. Der Mann ist 52, der Mann ist Osttiroler, von Geburt an blind. Er ist Sportler, er ist Bergsteiger, der die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen hat. Vor gut einem Jahr, also der Mount Everest. Darf ich Sie eigentlich mal beschreiben? Darf ich sagen, wie Sie so vor mir sitzen?
Ich würde mich echt freuen darüber. Ich weiß es ja selbst gar nicht.
Sie sind für mich mittelgroß, also Sie sind ein bisschen kleiner als ich. Ich würde sagen, so 1,85, kann das sein?
Nö, kleiner, 78 vielleicht.
Okay, Sie haben lange blonde Haare, haben einen Pferdeschwanz.
Sie sind schon etwas angefärbt.
Gut, dann bin ich ehrlich und sage, die Stirn wird auch etwas höher.
Ja.
Knallblaue Augen. Ein frisches Gesicht. Man sieht, dass Sie ganz viel draußen sind. Sie tragen ein blaues T-Shirt und sind für mich eine wirklich sehr, sehr offene Person. Wir haben uns gerade kennengelernt vor der Tür und Sie haben mir die Hand gereicht und einmal die linke Hand dazu benutzt, um meinen Unterarm anzufassen. Dann machen wir das doch mal andersrum. Was für ein Bild haben Sie in dieser Sekunde denn von mir bekommen?
Das ist genau der Punkt. Also das sind so genau die Fragen, die mir ganz selten gestellt werden. Sie sind extrem cool auf mich zugegangen und haben es zugelassen, dass ich einen kleinen Teil von Ihnen, den Unterarm, ein paar Pixel des Bildes aufsaugen durfte. Ja. Und mein Wahrnehmungszentrum im Gehirn macht daraus das ganze Bild. Ja. Also wenn ich vom Stuhl nur die Lehne zu fassen kriege, dann weiß ich ganz genau, wie ich mich bewegen muss, dass ich richtig hinsitze. Also das ist so wie ein früher bei Dali-Dali-Dali-Klick. Ja. Ich brauche nur einen ganz kleinen Ausschnitt über irgendeiner meiner fünf Sinne bekommen, dann macht mein Gehirn ein vollständiges Bild draus.
Wenn ich also um den See wandern muss, dann weiß ich ziemlich schnell, wie lange ich dafür brauche. Wie machen Sie sich das Bild von etwas, ob Sie was schaffen oder nicht?
Sehen bedeutet für mich nicht, das Signal von meinem Sehnerv auszuwerten. Da ist nämlich kein Signal. Sehen bedeutet für mich, etwas wahrzunehmen. Da muss ich eben um den See erstmal rumlaufen und dann weiß ich, wie lange es gedauert hat. Das ist meine umgekehrte Taktik. Ja.
Um Ihr Sehen zu komplettieren, brauchen Sie sehr viel Vertrauen, nehme ich an, in Menschen, die Ihnen das erklären, oder?
Na, das ist eher sekundär, also eine Erklärung eines zweiten Gehirns, welches Interpretationen akustisch dann versucht zu vermitteln, das ist ja voller Fehlerquellen. Also es sind sich ja auch zwei sehende Menschen nicht einig, ob sie dasselbe sehen können. Also ich merke das immer wieder, dass sich die Sehenden selbst nicht einig sind.
Ja, aber dann kommen wir jetzt zu diesem Punkt. Also wenn wir uns als Kinder gekannt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Andi, hier ist ein Bach. Und dann hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder hätte ich gesagt, Andi, der Bach, der ist so 1,20 Meter breit. Oder ich hätte gesagt, Andi, über den Bach schaffst du zu springen.
Ich habe lange gelernt, dass nicht mein Freund die Verantwortung über das Maß des Baches übernehmen muss. Also er kann mir wohl sagen, hier ist der Bach so und so breit. Deswegen springt der Andi Holzer noch lange nicht vollkommen ausgeliefert auf diese Aussage drüber. Also okay. Ich muss mir immer selbst mein eigenes Bild irgendwie kreieren und die Verantwortung, es geht mir um diese Verantwortung. Wenn ich dann reinfalle in den Bach und am Ende dann sage, hey, du hast gesagt 1 Meter und es war aber 1,10 Meter,
okay.
Dann wäre mein Freund die Schuld gewesen. Das möchte ich nicht. Also ich habe die Verantwortung bis zur Spitze des Everests ständig für mich selbst. Meine Freunde sind nicht für meine Blindheit und für mein Vorankommen, für mein Nachhausekommen verantwortlich. Meine Freunde sind verantwortlich, ein ganz kleiner Teil meiner Aufnahme der verschiedenen Sinneseindrücke rundum zu sein. Also ein rauschender Bach, ein fallender Stein, ein fliegender Vogel, eine laufende Katze, ja, geben mir genau die gleichen Informationen wie mein Freund, der sagt 1 Meter breit. Also ich muss trotzdem selbst abschätzen, was ist 1 Meter.
Das sagt Andi Holzer, blinder Kletterer, Bergsteiger. Er hat ein Buch über seinen Everest geschrieben, den er bestiegen hat, und ist zu Gast im HR1 Talk. Andi Holzer ist heute zu Gast, einer, der hoch hinaus kann. Bergsteiger ist er. Das macht er ohne sein Augenlicht. Es ist eine angeborene Netzhauterkrankung. Das können wir nachlesen. Wann und wie war eigentlich allen Beteiligten, ihren Eltern, ihren Freunden, ihnen selbst klar, dass es so ist, wie es ist?
Es ist total spannend gewesen. Es ist bis zum heutigen Tag, ja, ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ja. Das eine ist das Faktum. Retinitis pigmentosa im letzten Stadion, also meine Zäpfchen und Stäbchen, die das optische Bild im Auge dann in elektrische Impulse umwandeln sollten und als Signal durch den Sehnerv ins Gehirn schicken sollten, die existieren bei mir nicht. Es gibt keine Stäbchen, es gibt keine Zäpfchen, sind alle abgestorben.
Bedeutet zu 100% nichts zu sehen.
Bevor ich auf die Welt gekommen bin. Mhm. Wenn man das auf eine einfache Digitalkamera umlegen würde, verstehen die Menschen nämlich besser, der Chip ist kaputt hinten. Ja? Vorne die Optik ist in Ordnung, hinten der Chip ist kaputt. Die Frage war, wann hat man das realisiert? Mhm. Also ich habe es bis heute nicht realisiert. Ja. Mhm. Meine Eltern haben es anfangs von den Doktoren und von den Medizinern voll auf die Mütze geschmissen bekommen. Ihr Sohnemann ist blind und wenn ihr ihn nicht in ein Blindheim gebt, dann wird es ein Vollidiot. Der kann ja keine Schrift, er muss da eine Spezial und so weiter. Ja. Bis ich dann schon mit wenigen Lebensjahren diese zweischneidiges Schwert einfach bewusst benutzt habe. Ja, ich habe nämlich zu meinen Freunden im Dorf, im Umfeld nie gesagt, dass ich blind bin. Ja, dann wäre das ein einschneidiges Schwert.
Also bewusst haben Sie sich dazu entschlossen, ich glaube sogar auch verboten, oder?
Den Eltern, als ich 6 Jahre war, verboten, meinen Freunden zu sagen, oder den Eltern, es geht immer um die Eltern, die Freunde, die 6-jährigen Freunde sind nicht das Problem. Ein 6-Jähriger kann mit einem blinden Spielkameraden, der auch 6 Jahre ist und auch Heu hüpfen möchte, vom ersten Stockwerk durch das Erdgeschoss über den Keller runter in den Heuhaufen, das können die 6-Jährigen, auch mit einem blinden Kind. Ja. Das Problem sind, wenn die Kinder heimkommen und den Eltern erzählen, heute sind wir mit dem Andi über die Sprungschanze gesprungen, mit den Skiern, mit dem Fahrrad, dann werden die Eltern sagen, dass, hey, Tobias, du darfst nicht mal mit dem Andi, der Andi sieht ja nicht. Ja. Also die Blockade ist ja bei den Erwachsenen. Ja.
Aber und, die Erwachsenen, die sind ja reif, die sind erfahren, die wissen, was wehtun kann, dass ihre Eltern ihnen erlaubt haben, mit den anderen, dem Mountainbike zur Schule zu fahren.
Das war einfach mein Weg, mich barrierefrei zu machen. Also 20 Jahre lang meines Lebens, das habe ich in meinem ersten Buch beschrieben, das haben wir heute nicht hier am Tisch liegen, den Balanceakt, den Bestseller, da habe ich das beschrieben, 20 Jahre meines Lebens war ich der ein wenig zu wenig sieht, ja, und war aber vollblind, ja. Und nach 20 Jahren habe ich das dann irgendwann nicht mehr drücken können, weil den Autoführerschein habe ich dann einfach nicht mehr machen können. Bei besten Überredungskünsten, es ist nicht mehr gegangen. Dann ist das Konzept zusammengebrochen. Aber heute bin ich froh, weil ich gelernt habe, wie sehende Menschen, wie sehende Kinder aufwachsen. Ich bin nämlich mit den Sehenden aufgewachsen, mit den Systemen von sehenden Menschen. Und der kleine Nachteil heute, ich beherrsche keine Blindenschrift, ich beherrsche nicht den Umgang mit blinden Hilfsmitteln, mit Blindenstock, weil ich das eben damals nicht gelernt habe. Ja.
Und wie kommunizieren Sie dann?
Ich bin immer schon wahnsinnig technisch affin gewesen und ich bin schon seit 30 Jahren Funkamateur, habe da über Kurzwelle einen amerikanischen Funker dran gehabt und der war auch blind, ja, das war 91. Gibt es jetzt eine spezielle Software und spezielle Hardware für blinde Computerbenutzer? Und ich war dann einer der Ersten, der so einen Kasten aus Amerika importiert hat und mein Computer begann zu sprechen. Ja, da heute ist es alles absoluter Standard. Bei jedem Mobiltelefon ist das heute eingebaut, Voice-Over und wie das alles heißt. Also das ist völlig zugänglich. Ich mache jede E-Mail, jede SMS. Ich kann hier live sofort ein Mail schreiben. Überhaupt kein Thema. Also die Brailleschrift hat nicht mehr diesen Stellenwert wie damals. Aber es ist natürlich schade, dass ich es nicht kann. Aber ich kann es ja immer noch lernen.
Ich finde es total spannend, dass die Sehenden mit Andi Holzer groß geworden sind. Der ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit dem blinden Sportler, mit dem Kletterer Andi Holzer. Sie haben vor dem Klettern Masseur gelernt und als Masseur gearbeitet. Sie haben in einer eigenen Band gespielt. Welche Musik haben Sie da gemacht?
Ja, ich habe mit 15 Jahren schon meine ersten Auftritte gemacht. Ich war ganz verrückt auf Musik, weil ich wusste, mit Tönen zu malen ist meine Aufgabe, ist meine Chance.
Das ist ein schönes Bild, mit Tönen zu malen.
Ja, das habe ich immer schon gemacht und habe diese Musik hat dermaßen eine Energie und eine Magie. Es tut mir leid, dass ich seit 10 Jahren jetzt momentan nicht mehr mit Musik auf der Bühne stehe. Ich habe Kommerz gemacht, damals war es einfach so. Ich hatte auch nicht das Können, in einer Big Band, in einer Jazzband zu spielen. Ich habe einfach den Joe Cocker, ich habe den Freddie Mercury, ich habe den Michael Jackson, ich habe die Original-Oberkrainer gespielt und gesungen und in der Hotelbar, im Bierzelt und bei Hochzeiten habe ich 28 Jahre lang Musik gemacht.
Welches Instrument?
Ich habe Gitarre gespielt und habe mit den Füßen gleichzeitig den Bass gespielt, habe ich so ein großes 25-Tasten-Pedal von einer Kirchenorgel am Boden stehen. Bin dann auf so einen Schwebesitz gesessen, weil ich ja beide Beine brauchte. Ich habe nicht mit Schuhen gespielt, sondern mit Strumpfsocken. Ja. Ja. Da bin ich so richtig drüber gezogen, wie der Pianospieler über die Tasten. Also da habe ich richtig gefuhrwerkt. Und wir haben großen Erfolg gehabt damals. Ja. Also das war schon eine ganz wichtige Zeit, um das, was ich heute mache, die Basis zu legen, also vor vielen Menschen zu stehen, Mikrofon zu bedienen, einfach aufzutreten. Ja, das war mir damals nicht bewusst, dass ich das heute brauche. Ja.
Dann wünschen Sie sich an dieser Stelle Queen, I Want to Break Free. Dann lassen wir Queen also jetzt mal, um es mit Ihren Worten zu sagen, ein Bild malen.
Jawohl.
I want to break free.
Der Sportler, der Bergsteiger Andi Holzer zu Gast im HR1 Talk heute. Sie sind blind in den schwierigsten Bergen dieser Welt unterwegs. Das finde ich total schön und ich frage mich, warum?
Ich glaube, das hat mit meinem Aufwachsen zu tun. Ich sage bei meinen Vorträgen, ich bin ja international in großen Konzernen, in Firmen, in Institutionen unterwegs, immer wieder gebucht und ich sage zum Schluss immer, wenn ich in Hamburg zur Welt gekommen wäre, hättet ihr dieselbe Geschichte von mir gehört. Auf der Leinwand wäre dann statt meinen Bergen eben mein Katamaran, mein Segelboot oder irgendwas. Also Meer oder Berge ist für mich völlig das Gleiche. Kosmos, die Raumfahrt ist für mich alles das Gleiche. Das sind überdimensional große Dinge, die uns kleinen Menschen gegenüberstehen, die wir mit Menschenkraft, mit Muskelkraft nicht bändigen können. Und einzig und allein, der Schöpfer hat uns eine kleine Handvoll Gehirn unter die Schädeldecke verpflanzt und hat gemeint, wir sollten uns damit befassen. Und damit kriegen wir die Chance, uns mit dem Meer, mit dem Kosmos, mit den Bergen, mit der Größe unserer Welt zu beschäftigen. Und das fasziniert mich so. Also das ist eigentlich der Grund. Und ich bin eben nicht am Strand von Hamburg aufgewachsen, wo ich mit meinem Segelboot begonnen hätte, sondern die Dolomiten schauten bei mir zu Hause im Kinderzimmer rein. Also die Hänge hinter der Haustür geht's hoch und ich hatte nichts anderes. Und was machst du dann? Ich habe immer gelernt nicht das zu suchen, was du nicht haben kannst, sondern ich habe immer gelernt, das zu suchen und zu nutzen, was sowieso da ist.
Wie ist es denn praktisch? Also, wenn Sie klettern gehen, dann sehen Sie nicht, wo Sie hingreifen. Sie sehen nicht, wo Sie hinfassen. Sie brauchen also jemanden, der Ihnen das irgendwie beschreibt, der Ihnen eine Sicherheit gibt. Wie geht das denn?
Beim Klettern habe ich eine Seilschaft. Es sind zwei Leute. Dazwischen ist ein 50 Meter langes Seil. Da gibt es den Vorsteiger, den Nachsteiger.
Also einer geht vorn weg, einer hinter ihnen.
Mhm. Genau, und der vorn weg. Ich muss die Tour immer als erstes, als zweiter gehen, damit ich einmal die Tour quasi von jemandem geführt bekommen habe. Und dann habe ich sie konsumiert und dann hat sie sich abgespeichert in meinem Gehirn. Und dann, so vor 20 Jahren, habe ich noch gesagt, ich kann überhaupt alle Touren, die ich einmal nachgestiegen bin, kann ich dann vorsteigen. Heute bin ich älter geworden, heute bin ich vernünftiger geworden, weiß ich ganz genau, ich unterscheide sehr, sehr scharf. Zum Beispiel eine Tour, wo du 400 Meter senkrecht hoch eine Kante hochkletterst, eine Felskante, ist wesentlich einfacher für mich. Oder einen Riss, ja.
Und warum ist die einfacher?
Das andere wäre zum Beispiel eine Felswand, die auch 400 Meter hoch ist, aber auch 200 Meter breit ist. Also da kannst du dich viel mehr verlaufen, da hast du keinen Anhaltepunkt. Schauen Sie sich Ihre Autokarosserie an, an der Seite, an der Tür, an der Fläche. Sich zu orientieren mit den Händen ist wesentlich schwieriger wie an der B-Säule, ja, wo Sie einfach spüren, hier geht's hoch, hier kommt die Dachkante. Also immer, wo du einen fortlaufenden, also eine Brüstung, ein Blindenleitsystem, ja, hast, das haben die Berge alle. Das ist ja das Geniale. Auch der Everest hat ein Blindenleitsystem. Du musst nur hingehen. Das ist dann meistens sehr steil und kantig und abschüssig und menschenunfreundlich, aber das ist das Blindenleitsystem, was ich von kleinsten Kindesbeinen an entdeckt habe und deswegen bin ich auch hochgestiegen.
Und zu diesem System gehören eben diese zwei, der vorweg und der hinterherläuft. Wie viel höher ist eigentlich die Verantwortung, die Sie Ihren Begleitern da auf die Schultern legen?
Unsere Verantwortung ist genau 50-50, das haben wir lange schon herausbekommen, also es kann einfach nicht sein, dass ich dann oben am Everest sage, hey, ihr seid jetzt die Sehenden, ich bin der Blinde, jetzt, ich habe keine Ahnung, ihr müsst es jetzt machen. Also das wäre völlig abstrus, das geht überhaupt nicht. Ja. Da stellen sich die Leute natürlich so vor. Ja, ich höre das ja immer wieder, ja, der bringt da seine Leute in Gefahr. Ja. Es ist ja genau der umgekehrte Weg. Also die Verantwortung fühle ich wesentlich mehr, dass ich meine Jungs wieder nach Hause bringe, weil die sind ja in einer Sondersituation. Ich bin ja nicht in einer Sondersituation. Ich bin ja mein ganzes Leben so unterwegs. Und deswegen muss ich ständig 2, 3, 4 Schritte weiter vorausdenken, wie die anderen überhaupt sehen können. Und das ist ein gewaltiges Geben und Nehmen. Und kein Mensch dieser Welt würde mit einem blinden Menschen 8 Wochen lang bei Sturm, bei Eiseskälte, bei Hunger, bei Durst, bei Ausgesetztheit, bei Ungewissheit, die liebe Familie mit Kindern zu Hause hochsteigen, wenn das nicht so wäre. Also das ist einfach nur sensationell. Man möge es mal ausprobieren.
Ein nicht sehender Kletterer. Andi Holzer ist mein Gast im HR1 Talk. Andi Holzer im HR1 Talk, blinder Kletterer, Bergsteiger. Er hat den Mount Everest auf seiner Liste. 8848 Meter. Ich sehe Sie ganz leicht schmunzeln, das gefällt mir.
Mir gefällt es.
Da ist das Wetter, wenn man da hochgeht, doch die halbe Miete, oder?
Also das Wetter ist, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber sicher die halbe Miete, wenn nicht mehr, ja. Das ist irre. Also da oben hast, da kannst du sein, wer du willst, da ist einfach nichts mehr, ja. Wenn da 200 km/h drüber blaut.
Also ist der Wetterpapst ganz wichtig?
Ah, der Wetterpapst. Ich kann da ein Lied davon singen. Der Wetterpapst ist mehr wie wichtig, ja.
Ja, dann haben wir doch den Wetterpapst in der Leitung für Sie. Lieber Karl Charlie Gabel, herzlich willkommen.
Hallo Andi, grüß dich.
Ach Gott, Karl, das gibt's auch nicht. Jetzt habe ich mir alles erwartet, aber die habe ich mir nicht erwartet. Du bist immer wieder für Überraschungen gut, meine Damen und Herren, dieser Charlie Gabel, ja. Für alle großen Expeditionen dieser Welt der letzten 30 Jahre macht er das Wetter. Er macht's wirklich, ja.
lieber Charlie, als der Andi Holzer Sie angerufen hat und wissen wollte, wieso die Wetterbedingungen zu seiner Mount Everest-Tour sind, was haben Sie gedacht?
Naja, ich habe berücksichtigt, dass der Andi ein hervorragender Bergsteiger ist. Ich habe gleichzeitig einem Solo-Begeher vom Everest abgeraten oder vom Lhotse, weil ohne Sauerstoff der Wind zu stark war, aber der Andi, wie ich ihn kenne, hat gesagt, das wirst du schon schaffen. Und die anderen Prognosen haben eher das Gegenteil gesagt, aber das war eine persönliche Prognose und der Andi hat es geschafft.
Haben Sie ihn eigentlich direkt in den Senkel gestellt und gesagt, Freundchen, warum rufst du mich jetzt erst an?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe da.
Nein, das möchte ich jetzt wirklich einmal in der Öffentlichkeit ganz laut sagen, Charlie.
Ich mache das Ganze ja ehrenamtlich und damit.
Charlie Gabel. Charlie Gabel war in Innsbruck. Wie viele Jahre hast du die Metrodie, die Anstalt geführt? Also, das ist wirklich ein, muss man in Deutschland schon ganz laut sagen.
Ja, ich war 35 Jahre der Dienststellenleiter.
Also wirklich ein Papst.
Ja.
Weil ich halt als Bergführer auch unterwegs war, habe ich sehr viel getan, um eben das Wetter für den Bergsteiger besser zu machen.
Aber das müssen wir sagen, es ist ja auch niedergeschrieben. Also Andy Holzer hat vorher, ich glaube, Amerikaner irgendjemanden gefragt und irgendwann sich aber noch eine Meinung geholt. Und dann
Ich möchte wirklich sagen, ich habe mit Charlie schon lange Kontakt und ich habe ihn auch oft schon vor einer Expedition gebeten, uns zu begleiten, wettermäßig. Mhm. Dieses Mal bewusst nicht, weil mehrere Köche verderben den Brei.
Verstehe.
Wir hatten da einen amerikanischen Wetterdienst. Ich habe das nicht beeinflussen können, der war einfach da. Mhm. Und dann ist es alles in die Hosen gegangen, ja. Und ich habe gemerkt, es läuft alles in die Schräge. Und dann sind meine Partner, der Wolfgang, der Clemens, nervös geworden, meine Sehenden, ja. Mhm. Und sind zu mir gekommen, Andi, bitte, also dass ich den Leuten das jetzt mal erkläre. Es ist nicht so, dass ich immer warte, was die anderen machen, sondern Andi, bitte hilf uns. Wir sind jetzt unsicher, wir sind vorbereitet, der Gipfel steht da, wir sind akklimatisiert, wir kriegen kein Wetter her. Und dann habe ich gesagt, ich kenne da schon noch jemanden, aber ob der jetzt bereit ist, diese Kapazität von Charlie Gabel, ja, aber ich versuch's. Ich habe den Charlie angerufen, der Charlie hat mir abgehoben und hat so getan, wie wenn das schon seit Jahren und Monaten vereinbart. Charlie, nochmal tausend Dank für diese selbstlose Geschichte, die du da veranstaltet hast, mit riesengroßem Erfolg.
Lieber Charlie Gabel, was haben Sie denn gedacht, was haben Sie gefühlt? Ich meine, Sie gehörten ja dann zum System, als Sie gehört haben, ja, es steht da oben auf 8848 Metern.
Natürlich ist die Freude groß, vor allem, weil man ja gerade das Wetter, Andi hat es ja schon gesagt, das gibt Statistiken, wie das Wetter bei Misserfolgen an sehr hohen Bergen, an den höchsten Bergen der Welt, etwa zu fast 60% die Ursache ist. Und deswegen freue ich mich, dass ihm das gelungen ist.
Dr. Karl Gabel. Der Mann, der Wetterpapst in Innsbruck ist und der mitgeholfen hat, dass Andy Holzer auf den Mount Everest kommt. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Danke Ihnen auch.
Danke, tschüss. Charlie, danke.
Bitte.
Also ich möchte ganz schnell aufräumen, es gibt für mich keine Behinderten und Nichtbehinderten. Es gibt keine Kategorisierung. Ich habe noch niemanden getroffen, der keine Einschränkung hat. Es gibt keinen, der alles kann. Ja? Es gibt aber auch keinen, der gar nichts kann. Und das ist der Sinn des Lebens.
Schön gesagt. Der HR1 Talk mit Andy Holzer. Wenn Sie sich jetzt erst eingeschaltet haben und was verpasst haben, dann können Sie es nachhören. Den Podcast gibt's online. hr1.de.
HR1 Talk.
Schönen Sonntag. Eine Stunde verbringe ich noch mit dem blinden Bergsteiger, mit Andy Holzer. Er hat die 7 Summits bestiegen, die höchsten Berge auf allen Kontinenten. Mein Everest heißt das Buch, das er jetzt geschrieben hat. Sie schreiben da, manchmal fürchte ich mich vor Abgründen, die nicht da sind. Wie sieht eigentlich Angst aus?
Es ist eine spannende Frage. Ich werde immer wieder gefragt, aber Herr Holzer, eine ganz banale Frage. Sie dürften ja keine Höhenangst haben.
Genau.
Ja, und dann sage ich, ja, okay, wir probieren es aus. Dann verbinden Sie sich jetzt auch die Augen und wir steigen aufs Dach. Ja? Also das ist nicht die Lösung. Ja? Das Wissen darum, dass es unter dir nichts mehr gibt außer Abgrund, das produzierte diese unter Anführungszeichen Angst. Ja. Für mich ist es jetzt nicht diese Angst, sondern für mich ist es einfach der Respekt. Ja. Und das ist bei mir genau sogar noch schlimmer als bei sehenden Menschen mit der Anführungszeichen Höhenangst. Ich bin oft bei Klettertouren unterwegs mit meinem Freund und dann gibt es vielleicht so eine kleine Querung über 10, 15 Meter rüber zu queren. Vielleicht unter unseren Füßen 20, 30, 40, 50 Zentimeter noch senkrecht und drunter oder einen Meter senkrecht, drunter dann ein großer balkonartiger Flachstelle. Mein Freund, der Sehende, weiß ganz genau, das kann ich da locker rüber schwingen, weil wenn ich da ausrutsche, dann fange ich mich einen Meter tiefer. Für mich, sobald meine Füße melden, die Zehenspitzen melden, hier unter der Zehenspitze, also der nächste Zentimeter ist auch senkrecht und der übernächste, den kann ich ja noch abtasten. Ich kann vielleicht noch 20 Zentimeter runterfahren mit dem Fuß und dann ist Ende meines Sichtfeldes. Ich sehe ja nur, soweit meine Zehen und meine Finger reichen. Ja. Und dann ist das die Meldung für mein Gehirn, hier ist Abgrund. Ja, ob das jetzt 500 Meter sind oder ein Meter, ist für mich das Gleiche. Also ich balanciere manchmal höchst konzentriert Und meine Freunde beachten das dann, die haben ja alle schon vergessen, dass ich blind bin, ja. Die beachten das oft gar nicht. Und irgendwann, so nach 5 Minuten, ich hochkonzentriert, sagen sie, Andi, jetzt kannst du wieder mal locker lassen, es ist ja unter dir ein riesengroßer Parkplatz. Also das ist genau umgekehrt. Ich fürchte mich da noch mehr, ja.
Ja, und trotz dieser Furcht besteigen sie die höchsten, die gefährlichsten Berge. Der Tiroler Andi Holzer im vergangenen Jahr hat das geschafft, den Mount Everest zu besteigen. Über dieses Gefühl, wie es ist, da oben auf dem Dach der Welt zu stehen, reden wir noch. Bis 12. Vor gut einem Jahr hat Andi Holzer den Mount Everest bestiegen als zweiter blinder Mensch weltweit. Er ist der erste blinde Europäer. Sie hatten es vor dem Besteigen am vergangenen Jahr am Mount Everest zweimal schon versucht, mussten zweimal abbrechen. Einmal wegen eines Lawinenunglücks, einmal wegen eines Erdbebens. Dann sind Sie trotzdem losgezogen. Wieso waren Sie sich sicher, dass der Berg Sie trotzdem sehen will, wenn er doch zweimal das Zeichen gibt, bleib mal schön weg?
Zweimal war ich chancenlos. Ich hatte nicht mal die Chance, meine Steigeisen anzuziehen und die Flanken des Berges zu testen. Erdbeben mit 9000 Menschen und Leben und dann diese Eislawine mit 16 Menschen. Der Anda, ein mir ganz wichtiger Mensch aus meinem Dorf, einer meiner echten Freunde, direkt am Seil mit mir ständig unterwegs, ist 11 Jahre jünger als ich. Der ist mein geheimer Coach, ja, der weiß es zwar selbst gar nicht. Er ist sehr analytisch, er ist sehr, sehr intelligent und gibt mir immer so aus dem Background immer wieder so ein bisschen Sichtungen, ja, genau das, was ich eben nicht sehen kann. Es ist so wichtig. Und der sagt zu mir, als ich beim ersten Mal gescheitert bin, habe ich mir gedacht, jetzt sind wir alle traurig. Und der hat gesagt, Andi, das ist extrem genial. Das ist wichtig, dass du gescheitert bist. Zweite Mal wieder nichts, hat er zu mir gesagt, Andi, das ist nochmal genialer. Das gehört zu dir, weil dein ganzes Leben hat aus Einschränkungen bestanden und das gehört genau zu deiner Geschichte. Wenn du zum ersten Mal hochgekommen wärst, das wäre nicht deine Geschichte. Und beim dritten Mal sind wir uns in den Armen gelegen. Es hat wieder Tote gegeben. Es war mein eigener Vater. Der ist während meiner Expedition verstorben zu Hause. Das war ganz was Schreckliches. Habe ich in meinem Buch sehr, sehr offen drüber geschrieben. Wer sich mit dem Tod am Everest nicht beschäftigt, wird das Leben wahrscheinlich gar nicht erkennen. Ja, es ist wirklich ganz toll. Und da hat der Andi dann zu mir gesagt, Andi, es ist genau dein Leben wiedergespiegelt bei deiner Everest-Geschichte. Also man spricht immer, es ist schwierig, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja, also das hört man immer wieder. Der Andi hat zu mir gesagt, Andi, mir kommt vor, du bist in deinem Leben selten in der Komfortzone drinnen gewesen. Ja? Und das ist die Wahrheit. Ich habe einfach gelernt, Niederlagen nicht als Niederlage, als Gegner zu erkennen, sondern Niederlagen als die Bausteine meiner nächsten Treppe ins nächste Stockwerk zu benutzen. Ja?
Dieser Mount Everest ist ein ganz schönes Stockwerk. Was macht ihn denn für Sie besonders und schwer?
Zu spüren, wie es sich anfühlt. Ich bin jetzt 52, ja. Auf der anderen Seite des Berges, ja, nach dem Gipfel, wo es schön flach ins weite Tal hinuntergeht, dieses Gefühl zu spüren, das ist sowas Gigantisches. Wenn der Hügel hinter dir steht, ja, ich habe das ganze Leben den Berg vor mir gespürt, ich habe nicht gewusst, dass es der Everest ist, aber ich habe immer gespürt, ich muss noch eins draufsetzen, ich muss noch mal trainieren, ich muss noch mehr, irgendwann brauche ich es, habe ich immer gesagt. Meine Mutter, mein Vater haben mich immer gefragt, ja, du haust ja 200 Tage in die Berge ab, du trainierst ja für was, das gibt's ja nicht. Ich weiß es nicht, irgendwann brauche ich es. Ja? Und jetzt weiß ich, warum. Das ist so spannend.
Wie geht es eigentlich los auf so einer Everest-Tour? Also wie muss ich mir das vorstellen? Läuft man einfach irgendwann unten an so einem kleinen Ziehweg los und es geht immer höher? Oder?
Die Anreise dauert schon mal einige Tage über tibetisches Hochland mit Geländewagen. Jetzt ist die Straße schon viel besser ausgebaut. Und dann bist du irgendwann dort angekommen. Und dann geht es wirklich so los mit nicht mal Ziehweg. Ja, da ist ein Steig. Das ist ja mit dem Permit so. Ja, du kannst ja nicht einfach um Everest hochsteigen. Du musst jetzt erst bei der Regierung in Tibet, in
also
China.
Also Erlaubnis braucht man?
Eine Erlaubnis. Da zahlst du mal gleich mal, keine Ahnung, 10.000, 11.000 Dollar dafür wollen die haben. Also das ist ja alles wahnsinnige Geschichte. Und auf so einem Permit stehen dann eine gewisse Anzahl von Leuten oben. Du kannst dir ein Permit alleine kaufen, aber dann musst du das ganze Geld alleine stemmen. Bis zu, glaube ich, 7 oder 8 Personen können da drauf sein. Also du teilst dir das quasi. Ja. Ergo dessen kommen naturgemäß plötzlich Leute daher, die du gar nicht kennst, die auf deinem Permit, in deinem Waggon sitzen, wenn man so haben will. Und dieser Waggon beinhaltet auch die Küche. Ja, also die Küchenmannschaft ist dann für alle 7 Bergsteiger zuständig und auch die Träger. Kolonne. Die sind ja nicht zuständig, jetzt meinen Rucksack da hochzutragen, sondern die sind ja zuständig, die, weiß ich wie viel, 50 Kilo Kartoffel und das Gemüse und das Fleisch und die Eier und das ganze Zeug in die nächsten Lager, dass man da was zum Essen hat. Ja, das ist eine Riesenlogistik. Also das geht 7 Wochen lang läufst du den Berg auf und ab, auf und ab, auf und ab, etwas höher, wieder tiefer, etwas noch höher, wieder tiefer, um anzupassen, um alles vorzubereiten, um den Tag der Tage, den 21. Mai in meinem Fall, dann wirklich durchzustarten bis zum Gipfel. Ja.
Und über diesen 21. Mai können wir gleich noch intensiver sprechen. Der 21. Mai 2017, Andy Holzer schafft den Mount Everest-Gipfel. Und er ist zu Gast im HR1 Talk. Andy Holzer ist der zweite blinde Mensch, der den Mount Everest bestiegen hat. Er hat darüber ein Buch geschrieben, Mein Everest. Drei handsignierte Exemplare hat er mitgebracht, die können Sie gewinnen. Ich möchte gern wissen, beim wievielten Anlauf ist es ihm gelungen mit dem Everest? 0800 155 4 mal die 1 oder hr1.de. Andy, wie viele Tage jetzt genau dauert es, bis Sie oben angekommen sind? Sie haben gerade gesagt, so 6-7 Wochen immer wieder hoch und runter, hoch und runter. Und dann kommt irgendwann der Tag X.
3. April 2017, Abfahrt zu Hause, Verabschiedung, große Wehmut. Meinen Vater zum letzten Mal in meinen Armen. Mhm. 21. April ist mein Vater gestorben. 21. Mai, jetzt muss man hochrechnen, 3. April bis 21. Mai, weißt du nicht, ob es sich auszahlt oder nicht. Und musst du vertrauen in die Dunkelheit, ins Unbekannte, ob es geht oder nicht, was der Charlie Gabel für einen Wetterbericht bringt oder bringt er überhaupt einen. Du musst einfach riskieren, dass du 7 Wochen ja, in der Unbekannten rumstapfst.
Sie haben es gerade erzählt, Ihr Vater, ganz wichtige Person, selbstverständlich in Ihrem Leben, der es eben akzeptiert hat, dass sein Sohn sich an den Sehenden orientiert, der crazy, der verrückt ist, der klettern will. Und Sie erfahren während dieser für Sie so wichtigen Tour, dass er verstirbt.
Wie gesagt, ich habe mich schon bei den ersten 2 Expeditionen am Everest und überhaupt am Bergsteigen, ich habe ja auch das Schlimmste erlebt, was du erleben kannst, dann den Tod am anderen Ende des Seils bei einer Klettertour in den Dolomiten, wo du dann am Friedhof stehen musst und dich 2 kleine Jungs fragen, warum ist mein Papi gestern mit dir klettern gegangen? Also ich weiß einfach alles, was da drin ist und ich habe daraus gelernt, dass dieses Leben nicht zum Überleben gemacht ist. In Wahrheit sollten wir das Über ein bisschen kleiner schreiben und das Leben ein bisschen größer. Also in dieses Über wird so viel investiert, dass wir das Leben übersehen zum Teil, ja. Und das ist so spannend, was ich den Leuten immer wieder sagen möchte.
Ja? Es ist aber auch hart, wie Sie es beschreiben. Das Leben auf 8600 Metern Höhe, wenn es einem, ich sag mal, kotzübel ist und man sich fast in die Hosen macht.
Wir hatten am Gipfelgang dann auch wirklich Grenzsituationen, die nicht geplant waren. Also es war auch aus einem mir heute noch unergründlichen Grund plötzlich kein Wasser da. Ja.
Also Sie hatten kein Trinkwasser mehr?
Wir hatten, ich habe das schon jahrelang programmiert. Ich brauche 3 Liter am Gipfelgang mindestens. Das ist die trockenste Luft dieser Welt da oben. Ja. Ich brauche generell mehr zum Trinken wie andere Leute, weil ich mehr Umsatz habe. Durch meinen sehenden Sinn habe ich mehr Energieaufwand und brauche mehr zum Trinken, mehr zum Essen und so weiter. Und jetzt haben wir 0,75 Liter Wasser zur Verfügung und sollen entscheiden, um 11:30 Uhr nachts sind wir gestartet im letzten Lager. Wir sind die ganze Nacht durchgegangen, mit 0,75 Wasser den größten Aufstieg deiner Aufstiege zu machen. Ich hatte 5 Minuten, das zu entscheiden, zu sagen, wir gehen jetzt wieder nach Hause vom Everest, weil wir nicht Erdbeben, nicht Eislawine, sondern wir hatten zu wenig Wasser.
Und dann haben sie gesagt, scheiß jetzt aufs Wasser.
Einmal musst du im Leben auch rausgehen über den Tellerrand und ja, ich habe es gespürt. Ja.
Jetzt wird jeder, der keine Ahnung davon hat, sofort sagen, da gibt es ja genügend Schnee, da kann man doch einmal in den Schnee fassen und ein bisschen Wasser zu sich.
Es ist keine Flüssigkeit im Schnee, es ist Staub. Ja.
Zum Glück gibt es dann jemanden, der die Flüssigkeit reicht und sagt, guck mal, Andi, hier ist eine Cola für dich. Das beschreiben Sie im Buch sehr, sehr schön. Mich würde interessieren, was spüren Sie, wenn Sie diesen letzten Schritt auf diesen Gipfel machen? Das ist diese Stelle, wo ich wahrscheinlich sagen würde, schau mal, wie schön, wie fühlt sich's für Sie an?
Ich habe die ganze Bergsteigerwelt und die ganze Bergsteigerlaufbahn immer wieder mit Tränen gekämpft. Und am Everest habe ich mir gedacht, da oben muss ich echt furchtbar aufpassen, weil da wird es mich wahrscheinlich völlig überkommen. Ja. Ich habe genau gespürt, 2 Minuten, 3 Minuten vor dem endgültigen Gipfel, wie vor mir der Wolfgang, der da gerade gegangen ist, die haben sich immer abgewechselt. Die Position 2 war immer gleich. Ich war an Position 2. 1 und 3 haben sich immer abgewechselt. Ja. Die haben einfach abgewechselt, um Ressourcen zu sparen. Ja. 2 Minuten vom Gipfel wechseln sie sich nochmal ab und das war nicht wegen Ressourcensparen, sondern der Wolfgang hat ein wahnsinniges Signal dem Clemens gesetzt, den anderen Partner, den ich mit hatte, dass nämlich der Clemens als erster von uns den Gipfel betreten kann. Und da habe ich dann gespürt, aus dieser Geste heraus, hey, jetzt ist es gleich soweit, jetzt ist es gleich soweit und dann sind wir in die Tränen gekommen, aber nicht oben, ja. Und habe mit diesem zugeschnürten Hals ein bisschen kämpfen müssen, aber es war nicht so schlimm. Und die haben mich dann konzentriert, am Gipfel cool zu bleiben, weil ich wusste, dass ich vielleicht 75% meiner Energie jetzt verschossen hatte und ein emotionaler Ausbruch kann mich jetzt fertig machen. Und wenn ich nochmal heimkommen möchte und diesen Erfolg wirklich realisieren möchte, dann musst du verdammterweise den ganzen Berg wieder absteigen. Und ich war da oben sowas von rational und nicht emotional. Ja.
Der blinde Bergsteiger Andi Holzer ist mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Der Talk mit Marco Schreil und mit dem blinden Sportler, Bergsteiger Andi Holzer aus Österreich. Ich bin gern mal einer, der so mit der Tür ins Haus fällt. Ne? Ich bin auch nicht immer sonderlich sensibel. Vor allem nicht, wenn man mit mir eine Weile unterwegs ist. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also wenn man in der Gruppe da so am Bergsteigen, am Klettern unterwegs ist, kann man eigentlich ganz ehrlich sein und sagen, jetzt halt einfach mal deine Guschen?
Es ist das Wichtigste überhaupt. Also ich erschrecke die Menschen immer wieder. Sogar meine eigenen, sogar meine Sabine, meine Mutter. Ist oft einmal noch perplex, ja, weil ich in meinem Leben keinen Platz für Schnörkel habe. Ich habe viel Schnörkelplatz, wenn es passt. Ja. Da haben wir die größte Gaudi, die man sich vorstellen kann. Und noch einen größeren Blödsinn noch drauf. Ja. Aber wenn es darauf ankommt, dann bin ich sowas von pragmatisch. Anstrengend, pragmatisch, scharf und da ist überhaupt kein Platz für irgendwas. Also halt mal einfach deinen Mund. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn die Leute das zu mir sagen. Ja. Ganz wichtig, weil diese glasklare Kommunikation ist die einzige Chance für einen Menschen ohne Augenlicht, sich ein Bild zu machen. Also dieses Gewummere und dieses Geschleime, ich mag's nicht, ja. Ich mag's nur, wenn's passend ist am Wirtshaustisch, da ist die Sache ganz anders, ja.
Dann halten wir jetzt mal beide den Mund für Ihre Wunschmusik. Billie Jean, Michael Jackson spielen wir für Andi Holzer, der ist zu Gast im HR1 Talk und dann reden wir weiter. HR1 der Talk, jetzt kurz und knapp, Andi Holzer. Fragebogen, das heißt, ich gebe Ihnen Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende, okay?
Machen wir doch.
Wir versuchen es. Ja, das kriegen wir hin. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Dass ich keinen sehe.
Das ist schon fast makaber. Ich traue mich gar nicht zu lachen, aber Sie lachen. Wünschen Sie sich nicht manchmal zu sehen, wie die oder der aussieht, der Ihnen gegenüber sitzt?
Das Sehen hat für mich zwei Funktionen von der Schöpfung her. Eines ist der Genuss, ja, und eines ist die Funktion. Also funktionell geht es mir schon ab, dass ich jetzt einfach sage, warte mal schnell, ich laufe da gerade mal rüber, hol den Aschenbecher. Ja. Ja. Also wir sind jetzt beide keine Raucher, aber einfach nur als Beispiel. Mhm. Funktionell geht es mir wahnsinnig ab. Ja. Vom Genuss geht es mir überhaupt nicht ab, weil mein Gehirn einfach von erster Stunde gelernt hat, die Genüsse, also diese Panoramablicke, das geht ja überall hin. Ja. Das geht ja bis zur Erotik hin, ja. Das habe ich gelernt, ja, über andere vier Sinne zu generieren.
Ich hasse es, wenn?
Wenn Menschen sich nicht bemühen, klar zu denken.
Von meinem Vater habe ich gelernt, dass
man niemals so wichtig ist, wie man sich nimmt.
Mhm. Sie schreiben einen schönen Satz im Buch. Wenn du dich bemühst, wird der Lohn auf den Fuß folgen.
Das ist die Wahrheit.
Das hat er Ihnen gesagt?
Das hat er immer wieder gesagt. Und ich habe die Aussichtslosigkeit trainiert. Als kleiner Junge war es immer aussichtslos und in der Schule. Und das hat er immer gesagt und er hat sowas von Recht behalten.
Mein liebster Ort ist?
Zu Hause, hinter der Türe, mit der rechten Hand noch an der Schnalle, den Duft des frischen Wiener Schnitzels aus der Küche und die Bergtour hinter mir.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Gottes Willen! Ein halbes Pfund Butter kostet mir wahrscheinlich 2 Kilo Körpergewicht mehr.
Schöne Antwort. Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass keine klare Expertise sich durchsetzen kann.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Die Verantwortung, über mein eigenes Glück leben zu dürfen. Das habe ich von Sabine bekommen. Mhm. Als wir geheiratet haben, hat sie gesagt, du bist für dein Glück verantwortlich. Ich bin für meines verantwortlich. Es ist nicht so wie bei anderen Pärchen, wo der andere immer glaubt, er muss den anderen glücklich machen. Das funktioniert nicht auf Dauer.
Glaube.
Glaube ist für mich eine wahnsinnige Beruhigung, dass mein eigener Verstand nicht die letzte Instanz in meiner Denke ist.
Beim Essen, Fisch oder Fleisch?
Am liebsten beides.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Blumenwiese oder Skipiste?
Skipiste.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Taxi oder Straßenbahn?
Taxi.
Mhm.
Gut. Streitsam oder harmoniebedürftig?
Harmoniebedürftig mit Kanten.
Treue. Jetzt müssen Sie was Schönes
eine
sagen.
Absolute,
Ihre Frau sitzt vor dem Studio.
Ist überhaupt nicht einmal zum Diskutieren. Das ist eine absolute Bedingung wie die Schwerkraft im Leben. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema.
Meine größte Niederlage?
Da tut mir wahnsinnig schwer, weil ich eben gelernt habe, die Niederlagen nicht als Niederlagen zu. Was kann man da weiterhelfen?
Nein, das ist gut so. Also wir lernen Sie auf diese Art und Weise immer noch viel, viel besser kennen. Jetzt kommt etwas, was ich ganz häufig frage.
Man muss einfach mal von der Schöpfung her verstanden haben, wozu die Niederlagen sind. Ich glaube, ich weiß es ein bisschen. Mhm. Und das ist genau das, was ich vorher sagte. Das ist die Brücke nach oben. Und da kannst du nicht sagen, die größte Brücke nach oben, ja, könnte man sagen.
Jetzt kommt etwas, was ich ganz häufig frage an dieser Stelle und bei Ihnen stocke ich fast und bin sehr gespannt, was Sie sagen werden. Im nächsten Leben wäre ich gern?
Ich glaube, im nächsten Leben möchte ich gern die Welt umsegeln.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Ich möchte gern mal wieder einen schönen Abend mit meiner Frau verbringen, wo es nichts anderes rum ist.
Nur Sie zwei. Dann ist Andy Holzer zu Gast im HR1 Talk und er wünscht sich an dieser Stelle Bright Eyes von Simon & Garfunkel, weil es einfach nur schön ist, oder?
So machen wir das.
Andy Holzer ist auf dem Mount Everest gewesen. Blind hat er den bestiegen. Er kennt sich aus auf den höchsten Bergen dieser Welt. Wenn man das Buch liest, das Sie geschrieben haben, ich finde, es macht wirklich Lust auf Natur, bei mir zumindest, und es hat Hochwasser in den Augen gemacht bei mir, als Sie selbst den Moment des Gipfels beschreiben. Wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen und trotzdem möchte ich das gerne zitieren. Da schreiben Sie, aber ab jetzt hielt mich nichts mehr zurück. Ich legte 1-2 schnelle Schritte ein, sodass ich auf Wolfi auflief. Dann umarmte ich meinen Freund von hinten und flüsterte ihm ins Ohr, Wolfi, ich glaube, wir steigen nun wirklich auf den Mount Everest. Mir kamen die Tränen und auch bei Wolfgang fühlte ich eine große Erregung. Genau diese Momente sind es, in denen ich so deutlich spüre, dass mein Schöpfer es trotz des vergessenen Augenlichts gut mit mir meint. Dass diese gepflegte Abhängigkeit, die ich von der ersten Sekunde an lebe, wohl mein Sinn des Lebens ist. Zitat Ende. Sie sind für mich mit ganz viel Dankbarkeit ausgestattet. Ist das so?
Ich bin so dankbar, dass ich es realisiere, dass ich eben diese Klarheit in mir habe, dass ich nicht Energie verschwende mit Hadern, dass ich nicht Energie verschwende, den Augenarzt zu suchen, der meine Blindheit heilt. Das ist alles, das Leben dauert viel zu kurz für solche Aktionen. Diese Geschichte war übrigens 100 Höhenmeter unterm Gipfel mit dem Wolfgang, wo ich es einfach zum ersten Mal freigeschaltet habe. Ich habe den Gipfel nicht freigeschaltet. Man darf die Erfolge nicht zu früh freischalten. Also im Gehirn sagen, jetzt geht's. Ja? Und da habe ich ihn freigeschaltet. Das war ein Wahnsinnsgefühl. Aber das war eben nicht am Gipfel, das war noch drunter. Das ist, ja, und ich habe ja 250 Seiten meines Buchs selbst gefüllt mit Text. Ja. Aber was ich vorne drauf schreiben soll, habe ich ja nicht gewusst. Blind auf der Mount Everest steigen, irgend so ein Blödsinn. Und dann ist mir einfach dieser knackige Ding da eingefallen. Ja, mit meinem Verlag habe ich da diskutiert und das ist aber die Lösung. Ja, mein Everest heißt nämlich nicht, dass der Everest in Asien steht und dass er mir gehört, sondern für euch, liebe Zuhörer, dass jeder seinen eigenen Everest hat. Viele Menschen wissen es gar nicht. Viele eiern ein Leben lang um den Everest, also um das Problemchen herum. Mhm. Ja, und bekritteln und beurteilen die, die es wirklich versuchen und vielleicht abstürzen. Und einige steigen wirklich hoch und fühlen auf der anderen Seite dieses flache Absteigen, wo ich es gerade spüre. Also es ist sowas von genial. Ich glaube, eines der großen Sinne des Lebens ist, diesen Everest zu besteigen. Ja? Mhm. Wir wollen doch wirklich alle das gleich, völlig egal in welcher Branche. Wir wollen uns auf morgen freuen, wir wollen nicht Angst haben vor morgen, wir wollen das Kribbeln um die Leibesmitte fühlen, wir wollen das kleine Kind in uns noch spüren. Das ist nämlich, was ich heute noch viel zu wenig gesagt habe, das kleine Kind in mir, der kleine Andi, treibt mich doch an, nicht der 52-jähriger, pragmatisch denkende Erwachsene, der ist ja viel zu langweilig, viel zu feige. Der kleine Andi klopft auf den Tisch, wenn sie mich nach dem nächsten Projekt fragen, ich weiß es noch nicht, weil der hat noch nicht geklopft. Der klopft da immer wieder und sagt, Andi, jetzt müssen wir wieder mal was Geiles anfangen. Und das wollen alle Leute gleich, egal welche Branche.
Wenn dieses nächste Projekt noch nicht in Ihrem Kopf ist, ich glaube Ihnen das einfach mal und Sie genießen das, was Sie da letztes Jahr erreicht haben, kommt womöglich manchmal der Gedanke, dass jemand sagt, erwachsener Andi, vielleicht war es das einfach? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören?
Das glaube ich überhaupt nicht. Nein, ich weiß ganz genau, dass ich in 10 Jahren zurückschaue auf den Everest und weiß, wie viel ist da schon wieder dazwischen passiert. Also ich bin dermaßen voller Antrieb. Unglaublich. Also ich habe doch keine Angst, dass das gewesen ist.
Mhm. Ja. Es gibt diese Stelle bei uns in der Sendung, wir sind nämlich fast am Ende, da darf unser Gast etwas auswendig aufsagen. Einen Vers, eine Zeile, eine Lebensweisheit, etwas, das sie geprägt hat, immer wieder beschäftigt.
Geht's raus, macht's das, was euch der Schöpfer mitgegeben hat, den Auftrag, einfach das Beste aus deiner Situation zu machen und dann folgt der Erfolg auf dem Fuß. Mein Vater hat mir es gesagt und es war so.
Das sagt Andi Holzer, der Mann, der das blind schafft, was nur ganz wenige andere sehend schaffen, nämlich die höchsten Berge der Welt zu besteigen. 2 spannende Stunden. Ich brauche mindestens nochmal 2, um alles zu verarbeiten, was Sie mir erzählt haben. Das Buch Mein Everest kann man lesen. Sie können es immer noch gewinnen. 0800 155 4x1 oder hr1.de. Lieber Andi Holzer, vielen Dank für den Besuch und alles Gute.
Danke für die Geduld. Danke fürs Zuhören. Charlie Gabel, danke ich 1000 Mal, dass er Zeit gefunden hat, mich hier anzurufen. Tschüss, Bergheil, bis zum nächsten Mal. Baba.
Ich heiße Marco Schreil. Machen Sie sich einen schönen Sonntag.
hr1. Genau meins.